Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem besten und einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle ein herzliches guten Abend aus der Republik Südkorea, wo ich gerade bin. Ja, wie in jeder Woche geht es um zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben. Und das Thema dieser Woche ist Erde kaputt, was nun? Um das mal kurz zu erläutern, es gibt immer wieder in der Science Fiction, sagen wir mal so, Katastrophen, die die Erde heimsuchen, die die Menschheit aber üblicherweise überlebt. Also, wenn man jetzt einen Meriteneinschlag hernimmt, der macht zwar großen Schaden, aber irgendwo bleibt doch irgendwas übrig und der Rest kann in einer schönen postapokalyptischen Welt einfach normal weitermachen wie vorher. In den beiden Büchern, die wir da heute haben, geht es um die totale Zerstörung der Erde. Das heißt, es bleibt nichts mehr übrig oder nicht mehr viel übrig oder eigentlich nichts mehr übrig. Und die beiden Bücher dazu sind Die Endzeit-Ingenieure von Jack Williamson und Seven Eves von Neal Stephenson. Ja, warum diese beiden Bücher oder warum dieser Podcast hier genau? Weil ich Seven Eves am Erscheinungstag gekauft habe und es dann in einem weggelesen habe, mehr oder weniger. Und ja, es soll im Herbst, also wenn dieser Podcast erwartungsweise erscheint, dann soll auch dieses Buch erscheinen. Deswegen scheint es mir angemessen, diesen Podcast jetzt aufzuzeichnen. So, kommen wir erst zum ersten Buch zu diesem des Podcasts. Das wäre dann die Endzeit-Ingenieure. Und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Zu dem Buch bin ich gekommen über Amazon, das weiß ich noch ziemlich genau. Auch das war eines von den letzten Büchern, die ich mir auf Papier gekauft habe. Und ich habe damals auf Amazon herumgestellt. Das war genau, um genau zu sein, im Jahre 2007. Und habe irgendwie das Titelbild cool gefunden, den Titel cool erfunden, habe mir aber allerdings etwas anderes von dem Buch erwartet, als wie wirklich drinnen war. So, aber jetzt erstmal zum Autor. Der Name Jack Williamson hat mir nämlich überhaupt gar nichts gesagt. Erst im Verlauf dieses Podcasts habe ich zum Recherchieren angefangen und tatsächlich hat er einen überaus interessanten und abwechslungsreichen Wikipedia-Artikel. Tatsächlich ist Williamson im Jahre 1908 geboren und ist im Jahre 2006 verstorben. Das heißt, er wurde 98 Jahre alt und was seinen Geburtsort angeht, das ist fast noch interessanter, der war nämlich in Arizona. Und zwar in dem Staat Arizona, der damals nicht in der USA war. Der ist nämlich erst 1912 zu den USA gekommen. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil das ist ja eigentlich fast schon unvorstellbar, dass jemand auf dem Gebiet der USA geboren ist, der nicht im Staat der USA geboren ist und so weiter und so fort. Also wie gesagt, 1912 ist das erst zu den USA gekommen und dieser jemand hat im ins hohe Alter von über 90 noch SF-Romane geschrieben. Also wie gesagt, er hat mich sehr überrascht. Auch den Rest seiner Biografie, der ist also sehr lesenswert, sag ich mal so. Also der Wikipedia-Artikel geht einiges her. Tatsächlich war er Farmer, das heißt seine Eltern waren Farmer, später dann Rancher, das heißt Viehzüchter. Er hat dann gedient im Zweiten Weltkrieg als Meteorologe und hat später ein PhD in Englisch gehabt. Und tatsächlich, was seine sonstigen Bücher über sein literarisches Schaffen angeht, das ist mir völlig unbekannt gewesen, sagen wir es mal so. Es war tatsächlich total unbekannt, weil wie gesagt, 1908 ist eine lange Zeit. Jedenfalls hat er eben er gilt als einer der ganz großen der englischen Science Fiction, als der Dean auf SF, also nach dem Tod von Robert Heinlein, und er hat viel mit Fredric Pohl zusammengearbeitet, der vielleicht bekannter ist. Er hat tatsächlich einiges bewegt und mitgewirkt. Also wie gesagt, dieser Wikipedia-Artikel ist sehr interessant, vielschichtig und lesenswert. Man sollte sich den mal anschauen. Also dieser Mensch, dieser Jack Williamson, hat einiges geschrieben, von dem aber tatsächlich genau gar nichts bekannt war. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Herr ein anderes Buch geschrieben hat, denn der Name hat mir, wie gesagt, überhaupt gar nichts gesagt. So, wie dem auch sei, kommen wir jetzt mal zum Buch selber. Was ist da die Situation? Wie passt es in unseren Podcast rein? Und zwar schaut das Ganze so aus, dass das Ganze ja im Jahre 2004 erschienen ist. Oder stimmt das? Ja, stimmt. 2004. Und wo spielt das Ganze? Und wann spielt das Ganze? Das Ganze spielt grob gesagt in der Jetztzeit oder in einer nahen Zukunft hier auf der Erde. Und es gibt da einen exzentrischen Milliardär. Und dieser exzentrische Milliardär, der hat eine Idee. Und zwar will er auf dem Mond eine Basis bauen. Und zwar so eine handelsübliche Mondbasis, wie das in jedem Baumarkt zu haben ist, sondern er hat auch seinen Plan. Er will eine Basis bauen als Backup-Programm für die Erde. Die Idee ist, wenn der Erde mal irgendwas Schlimmes passiert, dann kann man die ganze Menschheit kickstarten aus dieser Mondbasis. Und die Idee dahinter ist halt, dass diese Mondbasis autonom sein soll, dass sie eigentlich nur mit automatischen Systemen bedeckt sein soll und dass da drin eben so eine Art Klonbanken liegen von halt intelligenten Wissenschaftlern. Das heißt, bei Bedarf, wenn halt die Menschheit kaputt ist, dann werden diese Wissenschaftler geklont und die sollen sich dann der ganzen Sache annehmen. Grob gesagt, wird das dann auch gebaut, diese ganze Basis. Nur gegen Ende hin werden die Zustände auf der Erde ein bisschen chaotisch, sagen wir es mal so. Und tatsächlich, kommen nicht alle Leute so wie beabsichtigt auf diese Mondstation. Tatsächlich kommen zwar viele Wissenschaftler rauf, aber es gibt auch eine bemerkenswerte Ausnahme. Das ist ein Söldner und seine sexy geile Freundin. Also zwei Personen, die noch nicht vorgesehen worden sind. Aber dieser Söldner hat sich irgendwie eingearscht in diesen letzten Flug zur Mondbasis, hat seine Freundin eingepackt, weil das der einzige Ort ist, wo halt, tja, die Menschheit nicht untergehen wird, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe den Namen schon vergessen und leider habe ich auch noch nichts dazu gefunden auf den zahlreichen Kritiken. Also bezeichnen wir nur die Leute als die Wissenschaftler, den Söldner und seine Freundin. Das glaube ich, ist hinreichend genug. So, und was passiert dann im Laufe des Buches? Oder was, fragen wir es mal so, was habe ich mir denn erwartet im Laufe des Buches? Ich habe natürlich erwartet, dass die Menschheit zusammenbricht und die Ingenieure gehen halt her und was denn jetzt? Helfen jetzt einer neuen Menschheit beim Entstehen, also was weiß ihr was? Graben Brunnen, bauen Brücken oder ja, machen genetische Eingriffe oder lenken halt die Politik in eine bestimmte Richtung, unterdrücken dies und tun jenes. Also, sagen wir so, ich habe mir eher gedacht, beim Titel und beim Anblick des Buches, dass irgendwas Praktisches passiert in dem Buch. Also, dass da eine Menschheit von null wieder aufgebaut wird. Das passiert allerdings nicht. Das wird schon beim ersten Erwachen dieser Klone klar, denn ja, die Zukunft oder das Erwachen, tja, wie die Welt dann ausschaut, die hat nichts mehr mit der Welt zu tun, die wir eben jetzt vor uns haben. Also die ganze Welt ist praktisch, also sie ist natürlich menschenleer, aber nicht nur das, es gibt auch keine anderen Lebewesen mehr auf der Erde. Aber es gibt tatsächlich zwar verschiedene Alien-Rassen oder Alien-Biologien, die sich auf diesem Planeten angesiedelt haben. Davon ist eine links drehend und die andere rechts drehend, also ziemlich exotisch. Tatsächlich landen diese Klone und es gibt eine Reihe von seltsamen Begegnungen mit dieser Alien-Biologie, sagen wir es mal so. Und es ist halt ziemlich klar, dass von dem, was die Erde einmal war, praktisch nichts mehr übrig ist. Also nicht einmal mehr Bakterien oder so. Nichtsdestotrotz setzen diese Klone dann halt ein Terraforming-Programm in Gange und die Erde wird halt so wieder zurückgebracht auf irdische Maßstäbe, also von null jetzt tatsächlich. Und ja, das geht so weit in die Zukunft. Das heißt, die Klone wachen immer wieder auf und sehen sich halt irgendeinen Missstand auf der Erde gegenüber. Was das angeht, also ohne jetzt weiter auf die Story einzugehen, was wir da eben haben, diese Episoden auf der Erde, oder das immer wieder Aufwachen, das führt zum einen dazu, dass die Klone so eine Art Sozialleben haben. Natürlich haben sie das sind Frauen und Männer und so weiter und so fort. Es gibt Liebesbeziehungen, Freundschaften, Feindschaften. Einige mögen sich, andere mögen sich nicht. Und was das so Elemente sind im Buch, die haben natürlich auch Zugriff auf das, was ihre Vorgänger getan haben. Das heißt, die wissen sowohl, was ihre Vorgänger da beruflich getan haben, als sie wissen auch, was da eben privat passiert ist. Das, was da in der letzten Generation, ja, privat vorgefallen ist, also wer mit wem was gehabt hat, wer wen beleidigt hat oder was weiß ich was alles. Und so haben wir da so eine Art Kammerspiel, weil tatsächlich auf dieser Mondbasis ist nur eine Handvoll Leute, ich glaube so ungefähr 10 Personen überhaupt halten sich dort auf. Und ja, also haben wir so eine Episodenhaftigkeit drin in dem Buch. Also Episodenhaftigkeit haben wir sowieso, weil die Klone immer wieder sterben, neu aufgetaut werden und weitermachen mit was auch immer. Und wir haben eben dieses Sozialleben, dieses episodenhaftig diese Episodenhaftigkeit auf der Mondbasis und wir haben auch eine Episodenhaftigkeit auf der Erde. Denn wie gesagt, schon im ersten Kapitel wird eben klar, die Erde ist nicht mehr so, wie sie ausschaut. Aber was halt so ein Kritikpunkt ist bei dem Roman oder so, wie der eben funktioniert, dass die Klone immer wieder auf eine neue Situation treffen. Das heißt, beim ersten Mal sind es Alien, beim zweiten Mal ist das, beim dritten Mal ist das. Also die Situation ist nicht unbedingt so linear aufbauend, sondern immer wieder was Neues. Also, man kann sich eher so vorstellen, wie eine Reihe von Kurzgeschichten immer die gleiche Prämisse haben. Also Klone werden aufgetaucht, auf der Erde ist irgendwas los. Aber was genau, ist eben nicht vorhersehbar. Und auch die Richtung, in die sich die Geschichte entwickelt, ist meistens, tja, na was denn jetzt? Seltsam, also ja, weil diese Klone eben auch Menschen sind, sagen wir es mal so. Und wie soll ich das am besten beschreiben? Ich beschreibe es einfach gar nicht, sagen wir es mal so. Also dem Buch, mal schauen, kann ich irgendwas über das Buch sagen, bevor wir zum Hauptevent gehen? Ich muss mal schauen, die Entwicklungen in der Zukunft sind farbenfroh, ich mir aufgeschrieben. Ja, tatsächlich. Da habe ich tatsächlich eine Kritik gelesen auf Amazon, das ist, betrifft eben auch so eine Episode, da ist die Erde bevölkert von riesigen menschlichen Hühnervögeln mit riesigen Brüsten oder so. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, in der Kritik steht hier was drin, das wurde dort bekrittelt. Ja, das war's. Was noch drin bekrittelt wurde, das ist, dass die Technologie eigentlich nicht vorkommt in den Romanen. Das heißt, wir haben im Prinzip dann nur Personen, die eben, tja, untersuchen, Bakterien aussehen und wenn ich so das Buchcover ansehe, das ist irgendwie so ein Ring um die Erde gebaut, das bringt einem die falschen Ideen. Das heißt, irgendwie gedacht, da passiert irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Weltraumfahrstühle, Raumfahrtprogramme, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Dem ist so nicht der Fall. Also die Technologie in dem Buch bleibt relativ kurz angerissen. Also die wird eigentlich praktisch gar nicht erwähnt. Und das, was diese Klone wirklich tun, das ist, tja, es bleibt in einem kleinen Rahmen, sagen wir es mal so. Über einen kleinen Rahmen, aber über lange Zeit. Das ist so der Kernpunkt in diesem Buch. Und wie gesagt, was eben noch drin ist, das sind diese Charaktere der Klone des Söldners und seiner gelben Freundin, die eben interessant beschrieben wurden und über die Jahrtausende immer wieder neue Verbindungen eingehen. Ja, okay, so, jetzt kommen wir zur Amazon-Kritik. Da habe ich nicht, was steht da noch drinnen? Da steht drinnen, dass ein Kritikpunkt war, dass das Buch sehr viele eindimensionale und junge Charaktere enthält. Ja, eindimensional, damit ist gemeint, dass wir halt typische, ja, mehr oder weniger Abziehbilder, Klischeebilder haben. Hat mich in dem Roman nicht wahnsinnig gestört. Also wie gesagt, das sind eben. Vielleicht hätte man die Leute interessanter schildern können, aber es gab nicht, dass das der Story zuträglich gewesen wäre. Die erfüllen ihre Funktion und damit hat sie es. Damit muss das gut sein. So, was wir noch da haben, ist eine furchtbar schlechte Beschreibung der Zukunft. Ja, weibliche sexy Riesenhühner habe ich da vermerkt. Darauf bin ich schon eingegangen. Ist nicht jedermanns Sache. Ich habe dann nachgedacht, an was mir dieses Buch erinnert. Das ist tatsächlich, es verströmt irgendwie den Flair von den 1960er Jahren oder 1970er Jahren. Also ein Haufen Leute, die eine Beziehungskiste haben, die untereinander Sex haben, die da auf komische, erotische Aliens treffen, unter anderem. Ja, ist nicht jedermanns Sache, ist vielleicht, also wie gesagt, der Autor, wie er es geschrieben hat, war über 90 Jahre alt, ist vielleicht dem Alter des Autors geschuldet. Also der Mann hat bestimmt schon einiges gesehen, er hat einiges geschrieben und es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack und es ist wahrscheinlich auch nicht besonders modern, was er da geschrieben hat. So, was wir noch haben, ist enttäuschend für einen so großen Autor. Tatsächlich hat, ja, bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass Harrison, also mich hat es nochmal schnell schon wieder vergessen. Williamson, genau so, dass Williamson einige Bücher geschrieben hat, die damals vor allem in den 70ern und 80ern muss das gewesen sein, erschienen sind. Damals, glaube ich, bei Heine und auch beim damals beim unter dem Label Playboy, da hat mich tatsächlich SF mal veröffentlicht und Ja, an die Bücher, an die Umschläge, an die Umschlaggestaltung kann man erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals davon gekauft hätte oder gelesen hätte. Tut mir leid und ja, es kann gut sein, dass die anderen Bücher da besser geschrieben sind. Ich habe mir tatsächlich von einigen, die auf Wikipedia die Inhaltsangabe durchgelesen, die lesen sich alle nicht so uninteressant. Also da ist einiges Schönes mit dabei und tatsächlich, wie gesagt, der Williamson hat einen sehr guten Ruf im englischen Sprachraum gehabt und ich kann mir es gut vorstellen, dass es nicht eines seiner besten Bücher war. Ja, und die letzte Kritik auch schon angesprochen, das Ganze ist kein großes Ganzes, keine fortlaufende Geschichte, sondern eine Anhäufung von Kurzgeschichten. Ja, wie gesagt, das Buch ist schon so lange her, ich kann mich nur schlecht daran erinnern. Ich habe es nur deswegen aufgezählt, weil es tatsächlich perfekt zum Hauptevent des heutigen Podcasts passt. Und das wäre dann Seven Eves von Neal Stephenson. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Neal Stephenson, that's why. Wenn der was schreibt, dann kaufe ich mir das, dann lese ich das. So einfach ist das. Und ja, das habe ich auch diesmal gemacht. Und worum geht's da? Und oder was ist da der Hintergrund für ein Buch? Also zum Autor selber, Neal Stephenson, sage ich jetzt gar nichts mehr. Das müsste man inzwischen schon alles wissen, wenn nicht einfach selber nachlesen. Also Neal Stephenson ist für mich einer der wichtigsten modernen SF-Autoren. Und hat eben dieses Buch geschrieben, Seven Eves. Und worum geht es jetzt bei Seven Eves? Tatsächlich schaut das so aus, dass, um es weiter auszuholen, Stephenson dafür bekannt ist, dass er vor allem, Cyberspace, also Cyberpunk-Romane schreibt. Er ist auch sehr bekannt dann für diesen Barockzyklus, der eben in den, um 1970 herumspielt, in England großteils, Amerika, was weiß ich was, und um den es um, die damalige Kultur, die Entstehung der Wissenschaft, die Entstehung des Geldsystems, wie wir das kennen, geht. Also faszinierendes Werk. Er hat einiges geschrieben, aber er hat nur sehr wenig von dem geschrieben, was wir uns da so als typische SF vorstellen. Sagen wir es mal so. Eine Ausnahme ist sein Buch Anathem. Das habe ich noch nicht besprochen, das kommt aber baldigst dran aus Gründen. Und jedenfalls schaut das so aus, dass in Anathem hat er halt, Science Fiction geschrieben, da war ein Raumschiff drinnen. Also ein Raumschiff ist mal ein wesentlicher Punkt für so, also relativ bodenständige SF. Und so was Ähnliches hat er eben auch in Seven Eves gemacht. So kommen wir jetzt aber tatsächlich mal zum Buch selber. Wann und wo spielt das jetzt? Wann und wo spielt das? Er spielt tatsächlich jetzt in diesem Moment, zu dieser Sekunde oder in einer Alternativen jetzt, dass halt ein bisschen anders ist. Aber jedenfalls beginnt das Buch damit, dass jetzt der Mond explodiert. Und zwar ist das der erste Satz in dem Buch drinnen. Der erste Satz sagt mehr oder weniger, dass der Mond explodiert und das war's dann ja schon. Tatsächlich sehr schön beschrieben, das Ganze wird von einem Hobbyastronomen beobachtet. Der sieht irgendeinen kleinen Einschlag auf dem Mond, will sich das notieren, greift in einen Notizblock und wie der wieder raufschaut auf den Himmel, ist der Mond weg, verschwunden. Er ist explodiert, also nicht explodiert wirklich, aber zerbrochen in sieben große Teilstücke. Und diese sieben großen Teilstücke kreisen jetzt um die Erde. Und die ganze Menschheit ist erstmal baff, weil das ist mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen. Was dieses aus dem Nichts gekommen angeht, das wird im Buch überhaupt nicht weder aufgeklärt noch angesprochen. Es ist nämlich einfach komplett irrelevant. Also ganz irrelevant ist das nicht. Tatsächlich beginnt eben das Buch damit, dass sich die Menschheit eben wundert, wo der Mond hin ist und warum jetzt sieben große Trümmer im Orbit hängen. Und wir bekommen einen Haufen, was denn jetzt? Erklärungen oder Reaktionen von Politikern und Wissenschaftlern drauf geschildert. Aber wie gesagt, erstmal kann sich das keiner erklären. Und aber die Auswirkungen sind erst einmal nicht so besonders schlimm, denn ob jetzt ein großer Mond im Orbit hängt oder sieben, ne, das macht erst einmal keinen großen Unterschied, was jetzt Gezeiten angeht und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die Trümmer hängen immer noch im Orbit fest, sie fallen nicht auf die Erde. Das heißt, alles halb so schlimm, denkt man sich, bis dann etwas passiert. Und zwar, was passiert da? Ein Teilstück rammt ein anderes Teilstück. Und auf einmal hat man nicht sieben Bruchstücke im Orbit, sondern acht oder neun. Und Genau in dem Moment realisiert eben ein Astrologe in Amerika, der heißt dann Doob, dieser Astrologe realisiert, dass tja, die ganze Scheiße so weitergehen wird. Das heißt, der Mond wird sich immer weiter in kleinere Teile zerlegen, weil immer wieder Stücke mit anderen Stücken zusammenstoßen werden. Und irgendwann einmal wird der ganze Orbit voll sein mit kleinen Bruchstücken. Und ja. Was dann passiert, ist dann nicht so ganz erfreulich. Diese kleinen Bruchstücke werden dann auf die Erde fallen. Und das ist schlecht. Das ist schlecht deswegen, weil wenn ein Stein auf die Erde fällt, also durch die Atmosphäre durch, dann erzeugt er jede Menge Hitze. Das heißt, auch wenn er nicht unbedingt einen Explosionskrater hinterlässt, erzeugt er jede Menge Hitzestrahlung. Und wenn das nur genügend Steine macht, dann hat man ein Problem. Und dieses Problem wird auch schnell errechnet. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass ja, sich der Mond immer weiter zerlegen wird in kleinere Teile und dass in 2 Jahren ab heute mehr oder weniger wird Folgendes eintreten. Also die Teile werden dann eine kritische Masse erreichen und ab dem Zeitpunkt werden sie sich exponentiell vermehren und das wird eben dazu führen, dass es eine sogenannte weiße Nacht geht. Das heißt, es wird so viel Gesteinstrümmer um die Erde rumfliegen, dass tja, das Sonnenlicht auch in der Nacht zurückreflektiert wird. Das heißt, es wird eine Nacht geben, wo es nicht dunkel werden wird, eine weiße Nacht. Und nach dieser weißen Nacht wird halt, werden halt diese Gesteinsbrocken anfangen, da auf die Erde niederregnen. Dieser Niederschlag, den wird bezeichnet im Buch als Hard Rain, also der harte Regen. Und der wird ungefähr dauern 10.000 Jahre lang. Und der wird dafür führen, dass die Erde auf mehrere hundert Grad aufgehitzt wird, was wiederum dazu führen wird, dass auf der Erde nichts mehr lebt, noch nicht mal Bakterien. Also die ganze Luft wird in den Weltraum weichen, das ganze Wasser wird verdampfen, es wird einfach nichts mehr übrig bleiben. Das ist jetzt natürlich ein Problem für die ganze Menschheit, weil die ganze Menschheit wäre schon noch gerne am Leben. Und ja, weil das Ganze so schön kalkulierbar ist, also von heute ab in 2 Jahren wird es soweit sein, beschließt eben, ja, beschließen alle, dass man eben, tja, in den Weltraum muss. Man muss in den Weltraum, um diesem Desaster zu entgehen. Und darum geht es jetzt im ersten Drittel des Buches. Was diese Drittelaufteilung angeht, da muss ich jetzt noch 3, 4 Wörter dazu verlieren. Das Buch kann man tatsächlich gut in 3 Teile teilen. Also den Aufbau von dieser Rettungsmission im Weltall. Dann der zweite Drittel beschäftigt sich mit dem harten Regen. Das heißt, es gibt dann diese weiße Nacht, die harte Regen, die Menschheit wird vernichtet. Und im dritten Teil, der spielt dann tatsächlich 5000 Jahre später, da schaut sich an, was aus dieser ganzen Scheiße geworden ist. Das kann ich deswegen verraten, weil das praktisch schon im ja, im Inhaltsverzeichnis, in der Kapitelübersicht so drinnen steht. Das heißt, wenn man kriegt mal kapitelweise alles geschrieben, was da passieren wird, und man weiß auch schon, wenn man das Buch startet zum Lesen, dass es eben Kapitel geben wird, das 5000 Jahre in der Zukunft spielen wird. Das bringt mich in die Situation, dass ich praktisch alles über dieses Buch erzählen kann, weil, ja, man weiß ja schon, dass die Menschheit überlebt 5000 Jahre in der Zukunft. Sagen wir es mal so. Also ich kann jetzt praktisch alles über das Buch erzählen, und was ich nicht erzählen werde, das sind die genauen Details, was da eben in diesem Buch drinnen passiert. Sagen wir es mal so. So habe ich mir das ausgedacht und so werde ich das jetzt durchziehen. Ja, also das ist jetzt mal die Anfangssituation. Wenn man jetzt das erste Drittel von dem Buch angeht, dann wird da ein riesen Raumfahrtprogramm auf der Erde gestartet. Ist auch logisch, weil in 2 Jahren vom Tag X sind alle Menschen tot und kaputt und vergessen. Also von den ganzen 7 Milliarden, die jetzt auf der Erde leben, oder 8 Milliarden, werden in 2 Jahren vielleicht noch, wenn wir Glück haben, im Orbit so ungefähr 500 bis 1000 Menschen übrig bleiben und der Rest ist einfach kaputt. Was dazu führt in dem Buch, dass man jetzt keine großartige Rücksicht auf nichts mehr nehmen muss. Das heißt, wir bekommen da so ein Raumfahrtprogramm hergezeigt, das im Prinzip keine Rücksicht mehr auf Umweltverschmutzung oder Menschenleben nehmen muss. Da wird einfach alles in Orbit geschossen, was irgendwie nur möglich ist, so schnell wie möglich, so viel wie möglich und so viel wie geht. Ist interessant beschrieben und wir bekommen so eine richtige, ja, was im ersten Drittel des Buches so ein Aufbau von dieser Rettungsmission benannt. Diese Rettungsmission heißt übrigens die Sky Ark, denn die Idee ist, dass man da halt kleinere Schiffe verwendet. Also so groß wie ein Eisenbahnwaggon kann man sich das vorstellen. Man schickt eben kleinere solche Arklets in den Orbit, wo eben bis zu 1000 Menschen drauf leben, die sich dann tja, bewegen können, die dann vielleicht auch Gesteinsbrocken ausweichen können. Und halt das erste Drittel von dem Buch ist diesem Aufbau gewidmet. Aber nicht nur, weil das Buch oder sagen wir so die Art und Weise, wie eben Stevenson es schreibt. Also, um das mal so zu sagen, wenn man ein Buch aus zum Vergleich herziehen würde wollen, dann würde ich mal den Martianer herbeiziehen. Oberflächlich erst einmal. Also, wie gesagt, der Martianer ist dieses Buch, was da steil gegangen ist, von dem alle Leute reden, das bald verfilmt wird. Und in Martianer schaut es eben so aus, dass ein Mensch auf dem Mars festhängt und, tja, viele Leute darum bemüht sind, ihn zu retten. Das heißt, er muss irgendwie zurechtkommen auf dem Mars, ganz allein in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und die NASA probiert eben ihren Teil zu leisten, sagen wir es mal so. Und eine ähnliche Situation oberflächlich haben wir bei Seven Eves auch. Wir haben da Menschen im Orbit, die Luftwasser, Nahrung brauchen. Was heißt ihr was alles? Alles Mögliche, also alles. Brauchen die. Es ist alles, was in 2 Jahren von der Welt übrig bleiben wird, das wird in Orbit sein. Das heißt, man sollte besser alles rausschießen. Vielleicht auch noch digitale Bibliothek. Man muss den Strahlen sicher machen und so weiter und so fort. Ja, und wenn man das jetzt direkt vergleicht mit dem Martianer, dann ist dem Martianer eigentlich eine relativ individuelle, runtergebrochene, simple und geradlinige Story. Und Seven Eves ist ein riesiges Kuddelmuddel, weil eben so viele Leute im Orbit immer rumhängen, also was das jetzt angeht. Das Buch fängt eben damit an, dass, tja, dass die Menschheit eine Raumstation haben, also die ISS, wie wir sie eben auch haben. Und was eben so eine Besonderheit ist, oder was das Buch eben von der tatsächlichen Wirklichkeit unterscheidet, ist, dass diese Raumstation einen Meteor eingefangen hat. Also kein Meteor, sondern Asteroiden. Und dieser Asteroid heißt tatsächlich Amalthea. Ist vom fast völlig irrelevant. Ja, was daran nicht irrelevant ist, dass das Buch nämlich auf Deutsch erscheinen wird und da wird es unter dem Titel Amalthea erschienen. Komplett schwachsinnig, weil dieser Meteor, dieser Name von dem Meteor, der spielt so gut wie keine Rolle. Ja, wie gesagt, wir haben eine IS in der Gegenwart im Seven Eves, die ist im Weltraum oben und auf dieser IS ist eine bunt gemischte Forschertruppe damit beschäftigt, eben das Weltraum zu erforschen, bis eben der Mond verschwindet. Und dann ändert sich natürlich die ganze Situation und wir haben eben diese Leute oben, die eben, naja, sowieso schon mal oben sind, erst einmal das, zweitens mal erfahrene Raumfahrer und unter anderem auch Ingenieure oder alles Mögliche sind, was man sich immer träumen kann und ja, wir bekommen so eben so geschildert, wie eben der ganze Trubel von der AS ausschaut. Ja, was das jetzt angeht, das Buch heißt natürlich Seven Eves. Und ja, wenn man jetzt nur den Klappentext von diesem Buch oder die Kurzbeschreibung gelesen hat, dann weiß man natürlich Seven Eves, aha, also ohne jetzt mal großartig was zu verraten, tatsächlich schaut das so aus, dass die Menschheit dann von Seven Eves, das heißt von 7 Evas, neu gegründet wird. Und wenn man das weiß, und das weiß man, wenn man einen Klappentext gelesen hat, dann fragt man sich natürlich, wer diese Seven Eves sind. Denn praktisch, also was jetzt die Protagonisten angeht in dem Buch, die bleiben zumindest im ersten Drittel des Buches relativ fade. Also ja, es bleibt relativ undurchsichtig, wer da was zu sagen hat, wer eigentlich wer ist und wer da was macht. Das hat mit diesem Schreibstil von Stevenson zu tun. Besonders das erste Drittel von dem Buch ist ein wahnsinniger technischer Infodump. Das heißt, wir bekommen da Schilderungen über das Warum und Wieso, Orbitale, Stromversorgung, Wasserversorgung, die Dings, die was denn jetzt? Die Absicherung von Datenträgern in der Schwerelosigkeit bei erhöhter Strahlung, dieses, jenes, solches. Also wir bekommen einen Haufen geschildert und die Personen, die tatsächlich auftauchen im ersten Drittel des Buches, die sind irgendwie, ich habe sie nicht auseinanderhalten können, ehrlich gesagt. Und mir war ja nicht ganz klar, wer da jetzt wichtig ist. Und ja, das macht einen Reiz von dem Buch aus, zu erraten zu wollen, wer denn jetzt eigentlich die Seven Eves sind. Wer also diese 7 Frauen sind, die irgendwann in der Zukunft mal die Menschheit neu gründen werden. Und ja, wie gesagt, der erste Teil von dem Buch ist eher chaotisch. Dann kommen wir zum zweiten Teil von dem Buch und der hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, Es war so, das Buch hat bei mir eine Motivationskurve gehabt und das erste Drittel von dem Buch war für mich komplett langweilig. Ich weiß allerdings, warum Stevenson das geschrieben hat, wer das kann und wer es interessiert und weil es vermutlich andere Leute gibt, die das interessiert, also die sich mit tatsächlich so wissenschaftlichen Kram gerne auseinandersetzen. Ich empfinde das ehrlich gesagt relativ langweilig. Das ändert sich aber dann schlagartig, wie eben die weiße Nacht anfängt, also der harte Regen und das ist wirklich schön geschrieben, sagen wir es mal so. Tatsächlich ist es so, das war so ein Ding in dem Buch, was mir eben besonders gefallen hat. Das ist nämlich das, dass die Erde in dem Moment, wo eben der Dings, die weiße Nacht anfängt, in dem Moment ist die Erde vergessen und vergeben und vorbei. Das heißt, die interessiert keinen Menschen mehr. Die interessiert tatsächlich, ja, sagen wir so, dass die Erde die Ressourcen mobilisiert hat, dass sie die Menschen in Orbit leben können, ist schön und gut, aber die haben jetzt eben andere Probleme, die können sich nicht damit beschäftigen, dass da eben gerade 8 Milliarden Menschen verbrannt sind. Und das ist ein Kritikpunkt, der dem Buch ziemlich vorgehalten wird bei verschiedenen Reviews, dass eben diese Katastrophe relativ unspektakulär über die Bühne geht. Dem kann ich aber nicht zustimmen, weil das ist genau stimmig beschrieben, weil ja, im ersten Drittel von dem Buch wissen wir schon, was da passieren wird. Alle wissen das. Alle Menschen auf der Erde, alle Leute im Raum und so weiter und so fort. Und ja, im ersten Drittel von dem Buch wird das nur, die Erde wird nur, also die Bevölkerung der Erde ist nur darauf ausgerichtet, eben so viel in den Ort zu kriegen wie irgendwie möglich. Was das angeht, da gibt es im Buch eine wirklich wunderschöne Stelle drinnen. Und zwar schaut das so aus, dass es gibt halt diesen einen Raumflughafen in Venezuela oder irgendwo bei Venezuela, also von der ESA. Und von dort aus gehen die ganzen Ariane-Flüge in den Weltraum. Und jetzt kommt es tatsächlich dazu, dass die Venezuelaner meinen, dass was denn jetzt, dass zu wenig Venezuelaner in den Weltraum geschossen werden. Also es ist tatsächlich kein einziger raufgeschossen worden. Und deswegen fangen sie an, diesen Raumflughafen zu boykottieren. Und tatsächlich schießen sie sogar eine Rakete mit einer Stinger ab oder was in der Art. Und tja, wie schaut die Reaktion der Menschheit darauf aus? Logisch, ganz Venezuela wird atomar eingeäschert. Aus, Bums, weg damit. Warum, Fragezeichen? Weil die in einem Monat sowieso alle tot gewesen wären. Ja, was das angeht, das haben wir in dem Buch noch öfters drinnen. Tatsächlich gibt es da bei diesem Aufbautrittel die russischen Pioniere, die in den Weltraum geschossen werden. Weil es gibt, wie gesagt, amerikanisches, europäisches, chinesisches. Es gibt verschiedene Weltraumprogramme, die da alle ihren Beitrag leisten. Und besonders schön ist eben dieser russische Beitrag, denn die schießen nämlich Pioniere in den Weltraum. Also die Idee ist halt, dass das Ganze so in drei Schwellen abläufen soll. Die Pioniere, die was denn jetzt die zweite, die Siedler und die dritte ist dann die na was denn jetzt? Ha, vergessen. Die erste sind die Pioniere, die zweiten sind die Siedler und die dritten sind die Bewohner von dieser Arke, die Arklets, genau. Die Arkis, so heißen sie. Also, und die Idee ist halt, dass die Pioniere halt in den Weltraum geschossen werden, dass die halt die ISS und diesen Meteor, auf dem sie wohnen, entsprechend vergrößern. Und ja, diese Pioniere sind im Grunde entbehrlich. Das ist wirklich wunderschön geschrieben, denn tatsächlich werden die in ihre, was denn jetzt, in ihre Anzüge, in ihre Spacesuits eingeschleust, also enge, was denn jetzt? Eingeschweißt, also die werden quasi mit dem Ding in den Weltraum geschossen und die sollen eigentlich nie wieder rauskommen. Beziehungsweise, naja, es ist nicht unbedingt der Plan, dass jeder das Ganze überlebt und das Ganze ist wirklich ausgesprochen schön geschildert. Aber es ist auch wieder ein Kritikpunkt, der mir untergekommen ist, dass das ganze Buch relativ rassistisch ist. Weil eben die Russen, haha, so menschenverachtend sind, dass sie da eben diese Kosmonauten in den Raum schießen, die da praktisch keine Chance haben zu überleben, die einfach nur ihren Striemel aber abarbeiten sollen und so dann da ISS herumschweißen sollen. Ja, was das angeht, finde ich gar nicht, weil das hat mich sehr stark erinnert an Tschernobyl. Wer sich da noch daran erinnern kann, also die Katastrophe von Tschernobyl, da wurden tatsächlich x-tausend Soldaten rübergeschickt, die sogenannten Liquidatoren, die eben die ganze Scheiße unter Kontrolle kriegen sollten. Und von denen sind auch sehr viele gestorben, also wahnsinnig viele. Ja, und was das angeht, ich finde das, ja, in dem Buch sehr gut umgesetzt, dass es im Prinzip weder das Menschenrechte oder Arbeitssicherungsvorschriften oder Umweltvorschriften oder der Vorschriften zum Einsatz von nuklearen Massenvernichtungswaffen im Prinzip gar keine Rolle mehr spielen, weil wie gesagt, in spätestens 2 Jahren ist die ganze Welt sowieso im Arsch. Ja, und wie es dann im Arsch geht, ich finde das ausgesprochen schön geschildert. Und was das angeht, das ist genau der Punkt, wo das Buch für mich einen Knick nach oben macht, weil einfach so viele schöne Dinge passieren. Und was da passiert, ich will das nicht spoilern, aber tatsächlich bekommen die, was denn jetzt? Die Leute im Raum noch ein kleines Geschenk von der Erde, das sie gar nicht haben wollten. Und zwar mit der letzten Raumkapsel kommt so eben etwas herauf, von dem es besser gewesen wäre, wenn es auf der Erde geblieben wäre. Aber was das ist, verrate ich nicht, weil ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute diesen Podcast hören, das Ganze lesen wollen und denen will ich nicht die Überraschung verderben. Ja, also dann bekommen wir eine sehr turbulente Zeit geschildert, wo eben, tja, die Erde kaputt ist und der Plan nicht so richtig feststeht, was eben da weiter passieren soll. Ja, was in dieser Zeit passiert, das verrate ich eben auch nicht, dass selber lesen. Aber tatsächlich gibt es dann am Ende von dem zweiten Drittel ein Konzil der Seven Eves. Tatsächlich haben unter anderem 7 Frauen überlebt und die treffen sich halt zu einem Konzil, um eben die was denn jetzt? Die genetische Zukunft der Menschheit zu bestimmen. Und das war ein richtiger Hammer. Ja, was das angeht, ja. Es gibt halt, das ist etwas, was in dem Buch immer wieder auftaucht, schon früher. Wie sorgt man eben dafür, dass die ganze Menschheit im Weltraum nicht ausstirbt? Was braucht man dafür? Ganz einfach, man braucht erstmal Frauen dafür. Tatsächlich ist ein Großteil der Bevölkerung, die da in den Weltraum geschossen sind, Frauen, hat vielerlei Gründe, weil einfach Frauen im Weltraum besser zurechtkommen als wir Menschen, weil sie kleiner sind, weniger Sauerstoff, Nahrung essen und Wasser verbrauchen, weil sie resistenter gegen Strahlung sind, weil sie besser verträglich sind und unter anderem natürlich, weil sie andere Kinder zeugen können. Und tja, was in dem Buch auch schön geschrieben wird, das ist zum Beispiel das Problem, wie man Sperma richtig lagert. Das ist natürlich etwas, was das auch passiert. Im ersten Drittel von dem Buch auf der ganzen Welt werden genetische Proben gesammelt. Obwohl den Menschen verschwiegen wird, dass das Ganze schon komplett für die Fisch ist, denn man kann Sperma nicht für ewig lang lagern, sondern höchstens für, sagen wir mal, vielleicht 80 Jahre, wenn es hochkommt. Danach ist es irgendwie kaputt. Das heißt, was in dem Buch sehr ausgesprochen angesprochen wird, das ist Reproduktionstechniken auf neuen und höchsten Stand. Tatsächlich ist natürlich viel in der Richtung geforscht worden und ja. Sag mal so, es gibt dann ein Konzil dieser Seven Eves und da wird halt drüber beraten, wie jetzt die Zukunft der Menschheit ausschauen soll. Und dieses Konzil war erstklassig. Also das hat mir wirklich gut gefallen, weil da nämlich ein Haufen Charaktere aufeinandertreffen, die dann eine gemeinsame Geschichte haben und die beraten sich drüber, wie die Menschheit genetisch ausschauen soll in der Zukunft. Und jeder hat nämlich eine eigene Idee. Um das ein bisschen abzukürzen oder um ein Beispiel zu bringen, es wird zum Beispiel die Frage aufgeworfen, was ist jetzt mit, achso, ja, okay. Man hat halt die Möglichkeit, dass man das menschliche Erbgut beeinflussen kann. Man kann da, was Kurzsichtigkeit rausnehmen aus die Gene oder drinnen lassen, je nachdem. Aber es ist zum Beispiel doch zum Beispiel die Frage, was ist zum Beispiel mit Depression? Depression ist eigentlich eine Krankheit und so weiter und so fort. Aber ist vielleicht Depression nicht dem Überleben zuträglich? Kann das sein, dass Depression Nutzen hat? Dass vielleicht, tja, Depression nicht nur eine Krankheit ist, die zu bekämpfen ist, sondern etwas, das das Überleben der Menschheit sicherstellt. Oder auch andere Sachen, wie zum Beispiel, tja, extremere Geisteskrankheiten, wie zum Beispiel Autismus oder bipolare Störungen. Also wie krank sind Menschen, die daran leiden, eigentlich wirklich? Ist das vielleicht etwas, das man aus dem Erbgut entfernen sollte oder nicht, oder was man es drinnen lassen sollte? Darum entspinnen sich einige interessante Gespräche. Und wie gesagt, dieses Konzil hat mir sehr gut gefallen. Ja, was das angeht, hier nochmal ein Verweis auf einen anderen Podcast, den Explikator. Der hat nämlich einen sehr schönen Podcast aufgezeichnet zur Epigenetik. Das ist eben etwas, von dem ich bis vor 10 Jahren nicht mal gewusst habe, dass es überhaupt existiert. Nur kurz, um das anzusprechen. Also tatsächlich, wie ich in die Schule gegangen bin, da ist man davon ausgegangen, dass ja, Die Art und Weise, wie Menschen eben ausschauen, bestimmt ist von ihren Genen, um es kurz zu machen. Das heißt, die Gene sind ein Bauplan, wie halt ein Auto einen Bauplan hat, und wenn man diesem Bauplan folgt, und man kann eigentlich nur diesem Bauplan folgen, dann kommt am Ende wieder ein Auto raus. Das heißt, wenn man zusammen den gleichen Bauplan verwendet, Stichwort Klone, da kommt zusammen die gleiche Person drauf. Und jetzt hat sich das aber in den letzten paar Jahrzehnten gewandelt, denn die Epigenetik ist auf den Plan getreten. Und Epigenetik besagt im Prinzip, dass sich genetische Informationen ändern können, dass bestimmte Gene einen bestimmten Ausdruck haben können und dass das alles wahnsinnig kompliziert ist. Also wie gesagt, Epigenetik ist ein Ding für sich. Für mich war das ziemlich mindblowing, wie ich damals davon erfahren habe. In diesem Podcast vom Explikator ist das eben auch drinnen. Und auch in Seven Eves wird das ausgesprochen detailliert beschrieben. Also kann ich nur empfehlen, falls sich jemand dafür interessiert, bei Seven Eves ist man an der richtigen Stelle. Und wie gesagt, die ganze Existenz von Epigenetik, die ist im Bewusstsein der Menschheit noch nicht richtig angekommen. Finde ich faszinierend. Aber um da nur ein Beispiel zu bringen, was eben Dings ist, was war da jetzt? Was da eben aufgekommen ist oder wo man es halt vielleicht am besten sehen kann. Das erste Klonschaf, das war nämlich damals Dolly, das kennt heute jeder noch. Das zweite geklonte Säugetier, an das erinnert sich heute kaum noch jemand, aber das war tatsächlich eine Katze. Und diese Katze hat geheißen Copycat, ja, lustig. Und der Witz daran war, dass diese Katze überhaupt gar nicht ausgesehen hat wie die Katze, von der sie geklont worden ist. Warum nicht, Fragezeichen? Ganz einfach deswegen, weil sie eine komplett andere Fellfarbe gehabt hat. Also sie hat ausgesehen wie eine komplett andere Katze. Ich glaube, die erste war getigert, also ein grauer Tiger, und die zweite war weiß mit Flecken, so ist in die Richtung. Jedenfalls komplett unterschiedlich. Und das liegt tatsächlich daran, dass die Fellfarbe von Katzen nicht unbedingt genetisch bestimmt ist. Also nicht in dem Sinne, wie wir das eben verstehen, dass da der Fleck auf der Katze genetisch irgendwo eingeschrieben ist in ein Gen, sondern die Position, die Größe und die Farbe, die kann variieren von einem Zwilling zum nächsten, sagen wir es mal so. Ja, das ist halt nur also eine Ausprägung das ist der Epigenetik, aber das ist etwas, wo man es ziemlich offensichtlich sehen kann. Ja, aber jetzt genug damit. Also es gibt tatsächlich dieses Konzil der Seven Eves, und dann gibt das Buch weiter, nämlich 5000 Jahre in der Zukunft. Und natürlich ist man als Leser schon gespannt, was das jetzt der ganze Scheiße da geworden ist. Und ja, was kann ich darüber sagen, was kann ich nicht darüber sagen? Tatsächlich finden wir eben in 5000 Jahren in der Zukunft eine Menschheit vor, die sich da ein bisschen auseinanderdividiert hat. Das heißt, wir haben da jetzt keine ganzen Menschheitsblock mehr, sondern wir haben halt diese Stammeslinien, die sich alle auf diese Eves zurückführen. Und ja, es ist erstmal so, dass diese Zeit vor 5000 Jahren, also seit dem Einschlag in den Mond und die ganze Scheiße, was danach passiert ist, die wird eben in der Zukunft ist so bezeichnet als das Epos. Also die epische Geschichte, die damals passiert ist und die dafür gesorgt hat, dass eben die Welt so aussieht, wie sie ist. Also warum jetzt der Planet tot ist, warum die Menschen im Orbit leben, warum es jetzt unterschiedliche Personengruppen gibt und so weiter und so fort. Das Ganze wird bezeichnet als das Epos und hat eine ähnliche Stellung bei uns wie die Bibel. Ja, was diese Epos Sache angeht, auch dort wurde Kritik laut, dass das eben kompletter Bullshit ist, dass die Menschheit sich ja in 5000 Jahren stärker verändert, dass Sachen, die vor 5000 Jahren keine Rolle mehr spielen, dass das alles, ja, dass es einen kulturellen Wandel gegeben haben muss und dass die Zukunft, wie sie das Stevenson beschreibt, dass die eben nicht besonders wahrscheinlich ist. Bullshit. Man muss sich nur die Gegenwart anschauen, Stichwort Bibel, Stichwort Koran, Stichwort Talmud. Das, was vor 5000 Jahren passiert ist oder nicht passiert ist, das hat ja wohl noch einen Einfluss auf das, was da heute passiert oder was heute nicht passiert. Oder was weiß ich was. Also man kann nicht die Geschichte abdrehen und sagen, okay, das war mal, und jetzt ist es aber nicht mehr so. Die geschichtlichen Ereignisse, wenn sie hunderte oder tausend Jahre zurückliegen, haben durchaus eine Relevanz. Genauso wie der Erste Weltkrieg für uns durchaus noch eine Relevanz hat heutzutage, obwohl der auch schon wieder 100 Jahre her ist. Nur als Denkanstoß. Also wie gesagt, wir haben also tatsächlich eine Gesellschaft in der Zukunft, die sich aus diesem ganzen, also dieser Gesamtscheiß jetzt nach der Zerstörung der Erde ja gegeben hat. Und wir bekommen auch ja, eine Geschichte in der Zukunft geschildert. Was diese Geschichte in der Zukunft angeht, darauf gehe ich gar nicht großartig ein. Aber tatsächlich bekommen wir so eine Art Leistungsschau, also was da jetzt passiert ist, was die Menschen so getan haben, wo sie wohnen, wie viele es eigentlich sind und auch wie es mit der Erde jetzt weitergeht. Tatsächlich wird die reterraformiert, was das angeht, ist sie reterraformiert. Das fand ich als wirklich witziges Element. Und tatsächlich ist es nämlich so, dass die Situation, die wir da eben vorfinden, ist, dass die Erde weder Atmosphäre hat noch Wasser. Also es gibt keine Meere mehr, oder vielleicht gibt es noch ein bisschen was in den Marianengräben, sagen wir es mal so. Aber im Großen und Ganzen ist die Erde eigentlich nur noch ein lebloses Stück Stein. Und trotzdem ist es noch der lebensfreundliche Planet im Umkreis von vielen tausend Lichtjahren. Also von vielen, naja, von vielen wahrscheinlich nicht, aber lassen wir es mal gut sein. Aber die Erde ist immer noch ein ziemlich lebensfreundlicher Planet, weil sie einfach da ist und weil sie aus Stein ist und weil sie im richtigen Abstand zur Sonne ist. Also alles tut die und deswegen wird die Erde wieder besiedelt. Das heißt, Kometen werden auf sie abgeworfen, damit da wieder Wasser drauf kommt, die Atmosphäre wird wieder aufgebaut, es werden Grünpflanzen abgeworfen und einige andere Sachen noch. All das wird richtig schön beschrieben. Also vor allem was die Genetik der Pflanzen und der Tiere angeht, das war richtig interessant. Und auch die Story, die sich um diese Erde entspinnt, war nicht ohne. Die will ich aber jetzt mal außen vor lassen, denn ich will jetzt viel lieber auf die Elemente zu sprechen kommen in diesem Buch. Also wie gesagt, ich habe nicht, ja, einfach mal, egal, lassen wir auf die Seite, reden wir über Elemente. So was man eben in diesem Buch drin hat, ist die Raumfahrt von heute. Was das angeht, hier der Marsianer. Warte mal, Fluss gegen Ozean, noch nicht alles erzählt. Also stimmt, der Marsianer wird es eben ziemlich abgespeckt erzählt. Was wir halt in Seven Eves drin haben, ist ein sehr, ja, ein Ausblick auf das, was eben im Moment mal möglich ist, beziehungsweise was vielleicht in 10 oder 20 Jahren möglich sein könnte. Was da noch sehr viel mehr drin ist, das ist diese, tja, so eine Art Ewigkeitsanspruch. Das heißt, wenn die Menschheit tatsächlich mal 5000 Jahre im Weltraum überlebt hat, auf irgendwelchen Steinbrocken, mit irgendwelchen beschränkten Ressourcen, auf engen Räumen, wenn sie das geschafft hat und wenn sie dann die Erde wieder besiedelt hat, dann kann sie ja theoretisch auch den Mars wieder besiedeln. Einfach so, weil das nächste auf der Liste steht. Der Mars ist auch ein Steinsbrocken, da kann man ja auch Wasser abwerfen. Auch den Mars kann man wieder zum Leben erwecken. Also die Tatsache, dass da jetzt Menschen in 5000 Jahren, dass diese Zukunft, dass diese mögliche Zukunft geschildert wird, das macht einen gewissen Reiz aus in diesem Buch, weil wenn man am Ende von dem Buch ist, dann denkt man, dass es eigentlich die Menschheit so gut dasteht wie nie zuvor, also wie es eigentlich jetzt ohne Katastrophe fast undenkbar ist. Ja, das mal das. Also wie gesagt, das ist diese Raumfahrt von heute, was wir im ersten Drittel von diesem Buch drinnen haben. Und den Vergleich zum Marsianer habe ich eben auch schon gebracht. Das Konzil der Seven Eves als Element habe ich eben auch schon erwähnt. Super geil. Genetik, Depression als Überlebenseigenschaft, Epigenetik, alles drinnen. Ja, die Epic auch erwähnt, das ist dieser biblische Anspruch, der in der Zukunft gebracht wird. Was dieser biblischen Anspruch gibt, da gibt es nämlich noch ein paar Sachen in der Vergangenheit, denn es wird natürlich auch dafür gesorgt, dass diese Siedler im Weltraum, diese Arkis, die sollen sich ja irgendwie beschäftigen. Und das fällt schwer, wenn man halt auf einem Raum leben muss, der so groß ist wie ein Eisenbahnwaggon. Da könnte es durchaus möglich sein, dass es in den nächsten paar tausend Jahren etwas langweilig wird. Und damit man eben die Leute, naja, ein bisschen ist es übertrieben. Aber es gibt tatsächlich unter anderem ein sogenanntes Spacebook und Skype. Das heißt, diese ganzen Arklets sind immer untereinander vernetzt über soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Einfach deswegen, damit sie einen gewissen Austausch haben. Fand ich eine interessante Idee. Ist natürlich jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber das führt unter anderem dazu, dass die Leute in der Zukunft praktisch alles als Aufzeichnung haben, was eben in den Jahren, vor der Zerstörung der Erde eben gesprochen wurde. Also alles, was ihre Vorfahren da gepostet haben, kann man eben nachlesen. Finde interessanten Gedanken, weil es eben, ja, eine archäologische Goldgrube ist. Also jetzt nicht unbedingt archäologisch, aber sagen wir mal, eine Goldgrube für Ja, man stelle sich vor, man könnte in der Bibel mal der Bibel alles nachlesen, was da Jesus jeden Tag auf Facebook gepostet hätte. Das hätte ungefähr den gleichen Stellenwert. Nicht uninteressant. Dann, wie gesagt, die Erde ist vergessen in dem Moment, wo es explodiert. Das ist wirklich vom Facing finde ich es beeindruckend, dass Stevenson es wirklich geschafft hat, dem Leser zu verdeutlichen, dass die Erde jetzt zwar kaputt ist, dass das nicht so wichtig ist, weil es wichtigere Probleme geht. Das hat er richtig gut hingebracht. Ja, dann haben wir noch drinnen, achso, etwas, auf das muss ich unbedingt zu sprechen kommen. Und das ist meine persönliche Einschätzung von dem Buch, beziehungsweise was wollte uns der Autor damit sagen. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass wir in dem Buch etwas drinnen haben und das ist, oder nicht drinnen haben, aber ich persönlich glaube, dass dieses Buch geschrieben wurde wie wie die Background-Story von einem MMO, von einem Rollenspiel. Das glaube ich tatsächlich, denn tatsächlich hat Stevenson das andere Buch geschrieben, Ryamde, und bei Ryamde geht es unter anderem um einen Mann, also der ein was denn jetzt betreibt, ein Online-Rollenspiel, und wir bekommen immer wieder in dem Buch drin solche Einschübe, wie eben dieses Online-Rollenspiel geschrieben wurde. Das heißt, warum es, sagen wir mal so, gegnerische Fraktionen gibt, warum es die geben muss, was den Spielern an Motivation geboten werden soll, was die, also unter anderem ist halt ein Punkt für die Motivation, dass der Spieler soll sich fühlen, als wäre in einer richtigen Welt, mit richtiger Geologie, mit richtiger Biologie, und dass die Auseinandersetzungen, die da geführt werden in dieser Welt, nicht ganz zufällig sind. Und genau das, aber wirklich genau das hat Stevenson mit Seven Eves gemacht. Was er da geschrieben hat, wenn man dieses ganze, die Handlung als 5000 Jahre aus der Zukunft hernimmt, dann haben wir eine Welt, die vernichtet wurde in der Vergangenheit durch eine große Katastrophe. Die große Katastrophe hat zu der was zum Exodus geführt, und wir haben eben diese biblische Vergangenheit geradezu. Aber damit hört es ja nicht auf. Denn wir haben ja so eine Welt, die uns zwar gleicht, aber die halt doch um anders ausschaut, weil eben doch einige größere Trümmer eingeschlagen hat. Und es gibt verschiedene neue geografische Merkmale, die bei uns jetzt nicht gegeben hat, aber damit hört es jetzt auf. Denn zum Beispiel gibt es etwas, was im ersten Drittel des Buchs erwähnt wird, also größere Kunstschätze, zum Beispiel die Mona Lisa, was macht man damit? Ins Weltall schießen zahlt sich nicht aus, weil da braucht man andere Sachen. Versterben lassen kann man es auch nicht. Was macht man also damit? Man gießt am besten in Beton ein und schmeißt am Grund des Marianengrabens. Das heißt, auf der Erde gibt es tatsächlich noch sowas wie Artefakte, die man bergen kann aus einer vorhergehenden Zeit. Und witzigerweise ist es auch tatsächlich so, dass die Technologie auf der Erde höher entwickelt ist, also die Elektronik, als wie sie das in 5000 Jahren im Weltraum ist. Grund dafür ist Strahlung. Das heißt, im Weltraum hat man natürlich einen Haufen erhöhte Strahlung, und die macht Elektronik zu schaffen. Das heißt, man kann Elektronik nicht so klein bauen, wie eben man das auf der Erde kann, wo man nicht diese Strahlung hat. Und das führt eben dazu, dass Sachen wie ein iPhone auch in der Zukunft noch super geil sind, wenn man sowas einfach im Weltraum nicht bauen kann, auch nicht bauen muss. Denn die Technologie, die heute halt in 5000 Jahren in der Zukunft beschrieben wird, die ist zwar wahnsinnig geil, aber tatsächlich nicht besonders elektronisch. Tatsächlich fängt die Handlung in 5000 Jahren in der Zukunft so an, dass da eine Erkunderin auf der Erde, die halt den Fortgang des Terraformingsprozesses untersuchen soll, die fliegt eben von der Erde in den Orbit, und sie fliegt tatsächlich hin durch Muskelkraft. Das heißt, durch eine Reihe von Beförderungsmethoden kommt sie dann tatsächlich in den Orbit, und zwar ohne dass da ein Gramm Energie verschwendet wurde dafür, also sag mal so ein Gramm von Treibstoff. Ausgesprochen geil geschrieben und so eine richtig schöne Leistungsschau der Zukunft. Aber wie gesagt, in der Zukunft gibt es viel, aber Elektronik, besonders ausgefeilte Elektronik, gibt es eben dort nicht, weil es einfach nicht in den Weltraum passt. Und das führt eben dazu, dass irdische antike Elektronik immer noch super cool ist. Und das ist also etwas, was man aus Rollenspielen kennt, das besonders aus Online-Spielen, dass eben, tja, man alte Artefakte aus der Erde gräbt, und die sind immer noch geiler als das, was man in der Gegenwart des Spielers herstellen kann. Aber damit hört sich's eben nicht auf, denn unter anderem ist es so, dass wir natürlich diese Geschichte, diese Epic haben, und in der Zukunft gibt es tatsächlich zwei Gruppierungen, die sich bekämpfen. Hat natürlich alles Gründe in der Vergangenheit, und Das wirklich Witzige ist, dass diese beiden Gruppierungen Namen haben, und zwar nämlich Blau und Rot. Das sind die grundsätzlichsten Computerspielteams, das blaue Team und das rote Team, die bekämpfen sich gegenseitig. Die Blauen sind die Guten, die Roten ja nicht. Das ist wirklich etwas, was da im Buch so drinnen ist. Und ja, wir haben auch diese verschiedenen Menschenrassen. Denn wie gesagt, wir haben da verschiedene Stämme, die sich entwickeln aus diesem Konzil. Verschiedene Rassen, die alle verschiedene Vor- und Nachteile haben. Logisch. Auch das schön umgesetzt. Und nicht nur das, hört sich nicht auf, wir haben auch Waffen. Ja, genau. Wir haben Waffen in der Zukunft. Das wird ein ganzes Kapitel, wird dem Thema Waffen gewidmet, denn man braucht, wenn man im Orbit Krieg führen will, bestimmte Arten von Waffen, die nicht unbedingt Munition verschießen, sondern vielleicht etwas anderes, was vielleicht nur durch Menschen an Menschen Schaden anrichtet, aber möglicherweise am besten nicht an der Mauer des Raumschiffs hinter einem, weil das wäre eher schlecht, und das führt eben dazu, dass da eine eigene Waffenkultur entwickelt hat. Und ja, nicht nur das. Also das Ganze führt dazu, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass Stevenson die Absicht hatte, dass man da eine, ja was denn jetzt, eine Backstory für ein MMO schreiben soll. Und sag mal, es ist voll schön, dass sich der Spieler, wenn er einsteigt in das MMO, dann sucht er sich eine Seite aus, rot oder blau, dann kann er sich eine Menschenrasse aussuchen, ja was denn jetzt, stark oder schlau oder charismatisch oder was auch immer, dann eine Bewaffnung und so weiter und so fort, und dann geht's ab auf die Erde, wo man eben geile Sachen aus der Erde ziehen kann, aber man kann ja auch Obst anbauen, weil ja Nahrungsmittel im Weltraum hochgeschätzt sind, weil die ja seit 5000 Jahren nur Algen fressen. Man könnte ja aber auch auf die Jagd nach Tieren gehen, weil eben auch Tiere wieder ausgewildert worden sind. Also es sind aber keine normalen Tiere, auch diese Tiere sind epigenetisch verändert worden und so weiter und so fort. Da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt aber ganz genau die ja, die Background-Story für ein Rollenspiel, für ein MMO. Und tatsächlich gibt es da noch was drin, und das hat den ganzen die Krone aufgesetzt. Und tatsächlich spielt in der Handlung 5000 Jahre plus. Da gibt es eine Taverne. Es gibt tatsächlich in der Raumstation eine Taverne, wo sich da eine Abenteuergruppe zusammentrifft, die dann auf die Erde zieht, um da halt eine Mission durchzuführen. Da habe ich gedacht, noch rollenspielhaftiger kann es gar nicht mehr werden. Ja, das ist halt das Ding, was Stevenson da geschrieben hat. Und das ist etwas, was ja, aus Amerika keiner zur Kenntnis genommen hat. Beziehungsweise ich habe nichts dazu gefunden. Finde ich irgendwie seltsam. Das liegt eigentlich alles komplett auf der Hand. Ja, okay, aber lass das mal so. Kommen wir jetzt zur Kritik zu diesem ganzen Buch, was ich jetzt nicht schon erwähnt habe. Kriegt die Kritik Nummer 1, das ist der Anfang einer Trilogie. Einer Trilogie. Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass Stevenson mit dem Buch mehr im Sinn hat, dass es da noch was nach hinten nachkommen soll. Kann ich mir durchaus vorstellen, weil wie gesagt, man fühlt sich, es fühlt sich so richtig an, als wäre die Menschheit jetzt gerade in einer ziemlich coolen Position, wo man sich eben das restliche Universum vornehmen könnte. Gleichzeitig hat man Konfliktpotenzial und was auch immer. Also das ist alles da. Anfang einer Trilogie. Finde ich gut. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass das Timing in dem Buch relativ schlecht war, dass eben das erste Drittel vor allem von dem Buch viel zu lange ausgewälzt wurde mit viel zu vielen technischen Firlefanz. Ja, das war schon hart an der Grenze. Gott sei Dank macht Stevenson immer wieder Zeitsprünge und er kürzt einfach gewisse Sachen ab. Also muss man zugutehalten, obwohl es vielleicht vom Timing her jetzt besser gefunden, wenn es anders gewesen wäre. Ich kann es auch verstehen, warum es so ist, wie es ist. Weiter Kritikpunkt: Menschlich bleibt das Ganze, geht das, ist das, ist menschlich kommt das Buch zu kurz. Ja, was das angeht, ich habe tatsächlich im ersten Drittel des Buches Probleme gehabt, die Figuren auseinanderzuhalten, also bis auf einige sehr ikonische. Aber ja. Das war ein sehr großer Kritikpunkt, dass eben die Figuren nicht wirklich eine menschliche Emotion zeigen. Aber das ist auch etwas, was Stevenson oft macht, also was er eigentlich immer macht, dass er nicht alles schreibt. Also er schreibt auch Sachen, die ihm oft passieren. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also die Geschichte, die wir da erzählt bekommen, das ist nur eine Teilgeschichte von der ganzen Geschichte. Schwer zum Erklären, aber belassen wir es einfach mal dabei. Also, was da eben menschlich zu kurz kommt, das Menschliche spielt sich eben hinter den Kulissen ab. Aber wie gesagt, das ändert sich im zweiten Drittel des Buches, spätestens wo das Geschenk von der Erde kommt. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, das richtig diebisch gefreut. Ja, dann noch zu viel Technobrabbel, das habe ich eh schon gesagt. Dann, was da noch war, ist rassistisch und sexistisch. Ja, fuck, nein. Rassismus kann man dem Buch nicht vorwerfen, weil wie gesagt, die Russen da ihr ziemlich cooles Ding im Weltraum durchziehen, also mit diesen Todeskandidaten. Und andererseits die Vereinigten Staaten in dem Buch eine relativ zwiegespaltene Rolle haben, also Stichwort Atombomben auf Venezuela, das geht alles auf die Vereinigten Staaten zurück. Das heißt, man kann diesem Buch, also ich kann Stevenson generell keinen Rassismus vorwerfen, ich kann seinen eigenen, ich kann einzigen seiner Bücher. Die sind alle interessant geschrieben und legt eben sehr viel Wert auf die ganzen verschiedenen Personen und deren Abstammung. Rassismus ist. Gibt es nicht bei Stevens, kann ich so nicht unterschreiben. Das Geile, was ist, geht den Sexismus und auch das wird bekrittelt. Ja, fuck, nein, mir doch egal. Also Seven Eves, der Hauptkern von dem Buch sind eben sieben Frauen und belassen wir es mal dabei. Also einen sexistischen Vorwurf kann er nicht stehen lassen. Und was wir noch haben, das ist ein böser Antagonist, der sehr unglaubwürdig ist. Ja, fuck, nein. Wer das ist, warum das ist, wann das ist, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Tatsächlich wird das im Buch bekrittelt, dass es da jemanden gibt, der da Ärger macht und den man am besten aus der nächsten Luftschleuse schmeißen sollte. Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt, aber deswegen bin ich umso, ja, finde ich es umso besser, wie eben Stevenson diese böse Person ins Buch integriert hat. Also, ihr könnt auch nichts bekritteln. Ja, das war's dann jetzt aber mit dem Buch mit Edition nach Halsweh. Entschuldigung. Was jetzt den Vergleich zwischen den beiden Büchern angeht. Weil wir jetzt Williamson hier haben, da haben wir eine Geschichte, die äußerst, die mehr poetisch ist. Das heißt, Leute, die im Verlauf der Unendlichkeit immer wieder auf sich aufeinandertreffen und die auf eine Welt treffen, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was sie mal gekannt haben oder die irgendjemand gekannt hat. Bei Stevenson haben wir einen sehr technischen Roman, der eben Williamson komplett abgeht, also einen technischen Aspekt, der Williamson komplett abgeht. Und der wird da erst am Ende etwas fantastisch, aber sogar das Ende ist relativ bodenständig. Ja. Was den Stil angeht, Williamson ist etwas kürzer. Was das Gesamtbild angeht, ja, Wenn man auf sowas Lust hat, ist es natürlich die Frage. Also das Einzige, was ich als Hinderungsgrund anführen würde, Seven Eves zu lesen, ist, dass der Roman 1100 Seiten lang ist. Das ist nicht für jedermann, also jemand, der, ja, nicht das nötige Sitzfleisch hat, um dieses Buch zu lesen, dann würde ich das gar nicht erst empfehlen, weil es einfach zu lange ist. Lest lieber was anderes. Ja, lassen wir es mal dabei. Ähnliche Bücher geht es wie Sand am Meer, also was jetzt diesen Meteoriteneinschlag angeht, dass die Erde kaputt geht, aber ja, ich nenne nochmal zwei. Das eine wäre Der letzte Polizist und das andere wäre Moonseed von Stephen Baxter. Auf, ich glaube, Moonseed, wenn wir hier in einem anderen Podcast nochmal zu sprechen kommen. Ja, wie gesagt, Erde wird zerstört und vom Weltraum wieder besiedelt. Daran herrscht nicht unbedingt Mangel. Was die Verfügbarkeit der beiden Bücher angeht, die Endzeit-Ingenieure sind nur antiquarisch zu bekommen, aber billig als englisches E-Book. Und tja, Stevenson wird. Tja, im Laufe bis Ende 2015 auch auf Deutsch erscheinen, als E-Book und als Hardcover und was weiß ich was alles, kostet wahnsinnig viel. Tatsächlich muss ich an dieser Stelle gleich sagen, man kann das englische E-Book für 5 Euro kaufen. Also 1100 Seiten für 5 Euro, tja, da muss man noch zuschlagen. Ja. Das soll es dann aber gewesen sein für diese Woche, wenn mich jemand erreichen wollte. SFFan.de, Twitter und was war das andere? Goodreads. Und ich habe jetzt auch nebenbei so eine kleine Facebook-Präsenz aufgebaut. Also alle Bücher lesen müssen gelesen werden. So eine Gruppe, wo ich unter anderem jeden fantastischen Podcast, der erscheint, probiere ich dort zu verlinken. Einfach damit man ein bisschen up to date bleibt. Bis jetzt interessiert sich keiner dafür, aber wie gesagt, ich habe Zeit. Und vor allem, wie gesagt, ich höre gern Podcasts und Es ist mir ein Herzensanliegen, jeden fantastischen Podcast so bekannt zu machen, wie es irgendwie nur geht. Ja, okay. Aber dann danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.